Es kehrt der junge Frühling wieder und schmückt den Baum mit frischem Grün und lehrt den Vögeln neue Lieder und macht die Blumen schöner blühen. Doch was ist mir die Frühlingswonne hier in dem fernen, fremden Land? Ich sehn mich nach der Heimatsonne, ich sehn mich nach der Isar Strand.
Mit diesem Gedicht von Kaiserin Elisabeth aus dem Jahr 1854 begrüße ich Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Universum Her Story aus der Universum-Redaktion des ORF. Mein Name ist Ronja Scherzinger und als meinen Gast darf ich Frau Monika Kurzel-Rundscheiner begrüßen. Sie ist Historikerin und die Direktorin der Kaiserlichen Wagenburg Wien. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Sendungsbegleitend zu der Universum History Doku Elisabeth, Kaiserin auf der Flucht, werden wir uns heute über eine Frau voller Widersprüche unterhalten. Als Grundlage für das Gespräch dient uns unter anderem auch die Biografie Elisabeth, Kaiserin wider Willen, der verstorbenen Historikerin und Buchautorin Brigitte Hamann. Sie beschreibt Kaiserin Elisabeth als eine Frau, die sich weigerte, sich ihrem Stand gemäß zu verhalten und die bereits jenes Ziel anstrebte, das erst die Frauenbewegung des 20. Jahrhunderts mit ihrem Schlagwort Selbstverwirklichung formulierte. War sie sie ihrer Zeit voraus?
Ich denke, man kann in jedem Fall sagen, dass Kaiserin Elisabeth ihrer Zeit weit voraus war. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sie heute noch so wahnsinnig beliebt ist und so faszinierend für uns heutige, vor allem Frauen, ist. Andererseits ist aber auch genau das der Grund, warum sehr viele Zeitgenossen ein riesiges Problem mit ihr hatten, weil sie Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat, die, wie gesagt, für uns heute sehr verständlich, sehr nachvollziehbar und für viele Frauen ganz normal sind, die aber in ihrer Zeit vollkommen undenkbar waren und einen regelrechten Skandal provoziert haben.
Können Sie da Beispiele nennen?
Es gibt also sehr, sehr viele Beispiele. Ich möchte es vielleicht am Anfang so ein bisschen fast staccato-artig darstellen. Also Kaiserin Elisabeth hatte einen Jugendwahn, sie hatte einen Schönheitswahn, sie hatte einen Sportwahn, sie hatte Magersucht, sie hatte eine Reiselust, wie sie damals vollkommen unbekannt war. Sie hat Selbstverwirklichung gesucht zu einem Zeitpunkt, wo es dieses Wort noch nicht mal gegeben hat. Also alles das sind Dinge, die gerade die Frauen heute sehr bewegen. Wir wollen alle jung und schön bleiben. Sissi hat als ganz junges Mädchen in ihr Tagebuch geschrieben, wenn ich eines Tages älter bin und Falten habe, möchte ich nicht mehr, dass man mich sehen kann, weil mir sind diese alten Gesichter selber so unangenehm. Und sie hat das durchgezogen. Genauso diese Reiselust, die sie hatte. Also sie hat schon als junge Frau geschrieben, ich würde am liebsten bis nach Brasilien reisen und die Welt umsegeln. Das war für eine ganz junge Frau Mitte des 19. Jahrhunderts vollkommen undenkbar. Also erstens konnte sie nicht selber entscheiden, wo sie sich aufhält und wohin sie fährt. Zweitens waren Reisen, gerade in der Zeit, wo es noch nicht ein gutes Eisenbahnnetz gab, sehr beschwerlich, gefährlich. Also es war nicht daran zu denken. Aber als reifere Frau, wie sie sich dann schon sehr viel Unabhängigkeit erstritten hatte, wie es dann auch schon die Bahnen gab, da hat sie wirklich die Welt umreist und war kaum noch in Wien. Also sie war rastlos, sie ist ununterbrochen unterwegs gewesen. Und dass man die Welt entdecken will und viel reist, ist für uns heute auch ganz normal. Die Zeitgenossen haben das unmöglich gefunden. Also das kannte man überhaupt nicht, schon gar nicht von einer Frau in ihrer Position. Vom Sport ganz zu schweigen, also dass eine Frau sich in ihrem Palais, in ihrem Schloss einen Turnsaal einrichtet und dort täglich trainiert, also noch dazu eine Kaiserin, das war unfassbar. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass dann so Gerüchte im Umlauf waren, also irgendeine Zeitung hat dann geschrieben, der Kaiser hätte in einem der schönsten Säle der Hofburg, wo er immer seinen Kronrat abgehalten hat, einen Turnsaal eingerichtet und würde dort selber trainieren. Franz Josef war wütend, aber offensichtlich konnte sich die Presse damals nicht einmal vorstellen, dass es die Kaiserin ist, die einen Turnsaal hat, zwar nicht in diesem Saal, aber immerhin. Also das war ganz, ganz ungewöhnlich und das hat die Zeitgenossen vor den Kopf gestoßen.
Würden Sie also sagen, dass Elisabeth ein modernes, emanzipiertes Leben geführt hat?
Es ist generell natürlich sehr schwer, unser Gesellschaftsbild, unser Frauenbild, unsere Verhaltensweisen in ihre Zeit zu übertragen, weil sie hat nun mal in einer vollkommen anderen Zeit gelebt. Und gerade die Mitte des 19. Jahrhunderts, in der die junge Sissi gelebt hat, war extrem restriktiv in den gesellschaftlichen Regeln und vor allem auch in Bezug auf die Geschlechterbeziehungen. Also von daher kann man das so sicher nicht sagen, aber man kann sehr wohl sagen, dass sie eben viel vorweggenommen hat, weil sie sich herausgenommen hat, sich ihren eigenen Freiraum zu schaffen. Das hängt auch damit zusammen, dass sie für ihre Zeit sehr ungewöhnlich aufgewachsen ist, denn sie stammte ja aus einer Nebenlinie des bayerischen Königshauses. Ihr Vater war sehr reich, hatte aber gar keine politischen Verpflichtungen, konnte daher ganz seinen Neigungen leben und der war auch schon ein sehr unkonventioneller Mensch, der gerne eigentlich alles das gern gemacht hat, was sie auch gern gemacht hat. Er hat Zither gespielt, er hat gesungen, er hat eine Manege in seinem Palais eingerichtet und ist dort als Zirkusreiter aufgetreten. Also der war vollkommen unkonventionell und hat seine Kinder in einer für die damalige Zeit unglaublichen Freiheit aufwachsen lassen, die schon sehr viel Raum für Individualität gelassen hat. Und so konnte Sissi sich eben zu einem sehr individualistischen Mensch entfalten, was andere Frauen in ihrer Zeit nicht konnten. Und durch diese privilegierte Position, nicht nur als Kaiserin, sondern auch als Frau, die von ihrem Mann letztlich sehr geliebt wird, hat sie sich auch in der Ehe dann Freiräume erstritten, von denen die anderen Frauen ihrer Zeit nicht mal träumen konnten. Und so gesehen war sie auch da schon, wenn man so will, eine Vorreiterin der Emanzipation. Ich glaube aber, dass sich das ausschließlich auf sie selbst beschränkt hat. Also sie war keine Streiterin für alle Frauen, sondern sie hat sich diese Privilegien genommen und sie hat sie gelebt.
Wir haben am Anfang dieses Podcasts ein Gedicht von Elisabeth gehört. Sie schreibt davon, dass ihre neue Heimat fremd ist und sie sich nach ihrem Zuhause sehnt. Sie schreibt das Gedicht kurz nach ihrer Vermählung mit Kaiser Franz Josef und ihrem Umzug aus dem Königreich Bayern nach Wien. Eigentlich klingt sie da ja sehr unglücklich.
Es gab für Sissi wirklich ganz schnell ein böses Erwachen. Es war ja eine romantische Liebesgeschichte, also das hat ja auch die ganze Welt gerührt, weil man war das von Herrscherhäusern nicht gewohnt. Sie hat also den begehrtesten Junggesellen der Zeit bekommen, der war wirklich verliebt in sie, der war gut aussehend, also eigentlich eine Märchengeschichte. Aber sie fand sich dann am Wiener Hof wieder, in einer vollkommen anderen Welt als die sie gewohnt war, in einer Welt mit ganz strengen Regeln und in einer Position als Kaiserin des zweitgrößten Reiches der Welt nach Russland, wo man ganz konkrete Erwartungen an sie hatte, denen sie eigentlich als ganz junges 16-jähriges Mädchen nicht gewachsen war. Und da hat sie eben, sie war ja von Anfang an ein sehr musischer Mensch, das hatte sie auch von ihrem Vater geerbt und sie hat schon vor der Hochzeit gedichtet und da hat sie sich ihren Frust in Form von Gedichten Luft gemacht und sie sagt auch in einem ihrer Gedichte wirklich 14 Tage nach der Hochzeit, ich bin erwacht in einem Kerker und da verflucht sie sich, da schreibt sie selber, sie verflucht sich, dass sie aus Eitelkeit in diese Falle getappt ist. Also natürlich war es für sie schon toll, den Kaiser zu heiraten, aber sie hat das dann sozusagen bitter bezahlt mit dem Verlust ihrer Freiheit. Und man muss immer im Kopf haben, dass diese Freiheit, die sie vorher hatte, für die Zeit auch sehr ungewöhnlich war. Also eine Prinzessin aus einem anderen Haus hätte dieses Problem wahrscheinlich nicht gehabt, weil sie diese Freiheit ohne dies nicht kannte.
Mir kommt jetzt gerade nur so die Frage auf, Scheidung zu dieser Zeit.
Also Scheidung in so einer Position wäre vollkommen undenkbar gewesen. Ich glaube eigentlich auch nicht, dass Sissi über Scheidung nachgedacht hat, denn prinzipiell hat sich das Paar ja gemocht. Also sie hat auch zeitlebens den Kaiser in irgendeiner Form geliebt, wahrscheinlich weniger als er sie. Das Problem war halt nur, dass sie grundverschiedene Charaktere waren und da nicht wirklich zusammengekommen sind und obendrein, zumindest in Sissis Wahrnehmung, ihre Schwiegermutter sich da auch noch sehr eingemischt hat, vor allem am Anfang der Ehe und verhindert hat, dass dieses Paar so zusammenwachsen kann, wie sich Sissi selber das gewünscht hätte.
In unserer Universum History Dokumentation sind Sie ja auch Expertin und dort beschreiben Sie Elisabeth als rastlose Person, die schwer an einem Ort bleiben konnte, also ständig quasi auf der Flucht war. Woran, glauben Sie, lag diese Getriebenheit?
Ich denke, Elisabeth war schon ein bisschen erblich vorbelastet, was diese Rastlosigkeit angeht. Gerade dieser Zweig der Wittelsbacher war seit Generationen sehr melancholisch, eben auch sehr unkonventionell, sehr, sehr künstlerisch. Also das waren Menschen, die ihre eigenen Fantasiewelten hatten und die das auch leben wollten. Und man muss eines sehen, es ist natürlich richtig, dass Elisabeth diese Rolle der Kaiserin nie wirklich ausfüllen wollte, dass sie da das als Zwang und als Last empfunden hat. Andererseits war es natürlich genau diese Position, die es ihr auch ermöglicht hat, unglaubliche Privilegien in Anspruch zu nehmen und ihre Individualität in einer Weise auszuleben, wie das in ihrer Zeit selbst für Männer praktisch unmöglich war. Also das ist sehr ambivalent, übrigens auch ihre Position als Kaiserin, wie sie ihre Position als Kaiserin ausgelebt hat oder erfüllt hat, wenn sie es getan hat. Das war zwar sehr selten, aber wenn sie es getan hat, hat sie das mit enormer Sorgfalt gemacht und hat enorme Erfolge gehabt. Also sie hat ja schon sehr früh sich sehr stark über ihre Schönheit und über ihre Erscheinung definiert, hat enorme Sorgfalt auf ihr Äußeres gelegt. Wenn sie öffentlich in Erscheinung treten musste, dann hat sie viele Stunden Toilette gemacht und dann ist sozusagen ein wunderschönes Kunstwesen entstanden, das wirklich weltweit Eindruck gemacht hat und es hat sich sehr rasch wirklich auf der ganzen Welt der Ruf von ihrer märchenhaften Schönheit verbreitet und das ist natürlich ein Prinzip, das heute auch funktioniert, wenn man sich sehr rar macht, wird jeder Auftritt, den man hat, zu einem Ereignis und die Leute laufen zusammen und wollen sie sehen. Das hat sie sehr geschickt und sehr bewusst gemacht und sie ist also sehr wohl auch immer wieder wirklich Kaiserin gewesen und hat damit sehr viel Erfolg gehabt. Sie hat dann halt die Phasen gehabt, wo sie sich völlig zurückgezogen hat, wo sie wie in den Rücken gekehrt hat, wo sie um die Welt gereist ist und sich einfach nicht gekümmert hat darum, dass sie theoretisch in Wien auch Repräsentationsaufgaben gehabt hätte. Das waren natürlich die Dinge, die man ihr vor allem in Wien sehr übel genommen hat. Also es musste schon relativ bald dann eine Erzherzogin bestimmt werden, die in der Abwesenheit der Kaiserin mit dem Kaiser die Repräsentationspflichten erfüllt, weil sie einfach nicht da war.
Und kann man es vielleicht auch so sehen, dass sie einfach nie ein wirkliches Zuhause für sich geschaffen hat?
Elisabeth war ein Mensch, der gar nicht fähig war, sich ein wirkliches Zuhause zu schaffen. Sie hätte ja mehrfach die Möglichkeit dazu gehabt. Also sie hat viele Häuser besessen. Franz Josef hat ihr die Hermesvilla geschenkt. Sie hat sich auf Korfu das Achillion gebaut. Also sie hat ja sehr viele Möglichkeiten gehabt, sich da zu verwirklichen, aber es ist bezeichnend für diese Persönlichkeitsstruktur, dass sie, sobald so ein Haus fertig war und alles nach ihren Plänen und Wünschen gemacht wurde, hat sie die Freude daran verloren. Also das ist auch ganz interessant, das mit dem Achillion war ja nicht ganz unproblematisch, also dass die Kaiserin von Österreich sich in einer Zeit, wo Österreich große finanzielle und politische Probleme hat, ein Schloss in Griechenland bauen lässt, noch dazu ausländische Firmen und keine österreichischen Firmen dafür beschäftigt, dafür enorm viel Geld ausgibt. Das war an sich schon ein Problem und wie es fertig war, wollte sie es dann auch noch gleich verkaufen und da hat Franz Josef gesagt, bitte nicht, wie soll ich das meiner Bevölkerung klar machen? Also sie hat es dann behalten, aber sie ist halt nicht mehr viel hingefahren. Also ich denke, das liegt schon sehr an der Persönlichkeit. Sie war ein rastloser Mensch, sie wollte reisen, sie wollte die Welt entdecken. Sie hat ja auch genau aus diesem Grund sich eine Yacht zugelegt und ist mit dieser Yacht dann um die Weltmeere gesegelt. Und da sagt sie auch einmal, ein Schiff ist einfach viel besser, weil das Wesentliche ist die Reise. Wenn ich am Ziel bin, will ich sofort wieder weg.
Mit der Hochzeit von Kaiser Franz Josef und Elisabeth gab es den Appell der Öffentlichkeit an die junge Kaiserin, zwischen Volk und dem Herrschern sozusagen zu vermitteln. Die Herzen der Öffentlichkeit soll sie sozusagen gewinnen und ihr Mann auch mit ihrem gütigen Wesen zu den richtigen Entscheidungen bringen. Sehen Sie da Parallelen zu politischen Persönlichkeiten heute oder vielleicht auch an den Königshöfen?
Ich denke, da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Diese Ehe kam nicht zuletzt deshalb zustande, weil Erzherzogin Sophie, die zu dieser Zeit ja die eigentliche Herrscherin in Österreich war, gefunden hat, eine Ehe würde ihrem Sohn gut tun, denn Franz Josef ist ja mit 18 Jahren mit Waffengewalt, mit der blutigen Zerschlagung der Revolution an die Macht gekommen, hat seither autoritär regiert. Das heißt, er war ein sehr unbeliebter Herrscher und Sophie hat gemeint, erstens braucht er Erben und zweitens könnte eben eine Ehe mit einer jungen, hübschen Frau ein positives Image verbreiten. Und das ist natürlich genau das, was wir heute auch noch sehen. Jede royale Eheschließung in Europa hat ein enormes Medienecho. Die Menschen interessieren sich plötzlich für diese Königshäuser, auch wenn sie vorher sich vielleicht gar nicht damit beschäftigt haben. Also sozusagen auch der mediale Stellenwert eines Prinzen, eines Kronprinzen steigt in dem Moment, wo er heiratet, und zwar nach Möglichkeit eine schöne Frau, eine attraktive Frau heiratet. Also das funktioniert immer. Und es gibt da wirklich auch Parallelen. Zum Beispiel ist Franz Josef mit Elisabeth in den ersten Ehejahren viel auf Reisen durch die Provinzen der Monarchie gewesen. Auch in die schwierigen Provinzen sind sie gereist. Italien, wo man ihn gehasst hat. Ungarn, nach der Niederschlagung der Revolution höchst unbeliebt. Also da weiß man auch, dass Sissi sehr viel bewirkt hat für ihn, dass also diese hübsche, junge, schüchterne Frau, der sind die Herzen vor allem des Volkes sehr stark zugeflogen und da konnte sie sehr, sehr viel bewirken. Das sehen wir heute, Prinz William ist mit Kate durchs Commonwealth gereist, Prinz Harry ist jetzt mit Meghan durchs Commonwealth gereist. Also das sind so Sachen, die funktionieren heute auch noch, wobei man sagen muss, dass Großbritannien nicht diese Schwierigkeiten hat, die die österreichische Monarchie damals hatte. Aber da kommt den Frauen sozusagen auf dieser Ebene schon eine große politische Bedeutung zu. Und die Hoffnungen der Österreicher sind durchaus auch erfüllt worden, denn es war damals auch traditionell so, dass man aus Anlass einer Eheschließung oder der Geburt eines Kindes des Herrscherhauses Amnestien erlassen hat. Also Franz Josef hat dann sehr viele Lockerungen nach der 48er Revolution mit seiner Eheschließung verbunden, mit der Geburt des ersten Kindes verbunden, mit der Geburt des Kronprinzen verbunden. Und das hat auch dazu beigetragen, dass die Bevölkerung das der Kaiserin hoch angerechnet hat.
Brigitte Hammann beschreibt ja in ihrem Buch, dass der Habsburger Hof des späten 18. Jahrhunderts unter Maria Theresia eine Persönlichkeit wie die junge Elisabeth vermutlich mit viel weniger Schwierigkeiten aufgenommen hätte, da er wesentlich fortschrittlicher, volksnäher, aufgeklärter war als der Hof der 1850er Jahre.
Es ist ganz bestimmt richtig, dass die Gesellschaft des späten 18. Jahrhunderts, die Zeit der Aufklärung, sehr viel moderner aus heutiger Sicht war, sehr viel freier war als die Gesellschaft der Mitte des 19. Jahrhunderts. Also in der Zeit zwischen Französischer Revolution und Wiener Kongress hat es so ein Zeitfenster gegeben, wo die Gesellschaft relativ frei war, wo auch für die Frauen sehr viel möglich war. Und das endet dann mit dieser Restauration nach dem Wiener Kongress, mit dem Biedermeier. Und dann versucht man sich dagegen zu wehren, dann kommt die 48er Revolution und die wird wieder blutig niedergeschlagen. Und dann war Europa wirklich in einer sehr, heute würde man sagen, spießigen, restriktiven Gesellschaft. Und insofern hätte man vielleicht am Hof Maria Theresias mit einer Sissi besser umgehen können. Trotzdem denke ich, dass Elisabeth und Maria Theresia so grundverschiedene Charaktere sind, dass ich mir nicht sicher bin, dass die gut miteinander gekonnt hätten. Also mit diesem überspannten, hochtrabenden, romantischen Wesen Elisabeths hätte die bodenständige Maria Theresia, glaube ich, auch ihre Schwierigkeiten gehabt.
Maria Theresia war ja als Herrscherin bekannt, die ihre Macht genützt hat. Hatte Elisabeth diesbezüglich auch Ambitionen und hat sie diese Machtposition ausgespielt?
Also Maria Theresia und Elisabeth kann man in der Hinsicht natürlich gar nicht vergleichen, weil Maria Theresia aus eigener Machtvollkommenheit regiert hat, als Erbin des Reiches, während Elisabeth die Ehefrau eines Herrschers war. Also sie hatte per se überhaupt keine Macht. Das, was vor allem sozusagen liberale, moderne Kräfte erhofft haben, war, dass sie als doch relativ freigeistiger Mensch sich in die Politik des Kaisers einmischen könnte. Und da hat sie die Hoffnungen der Zeitgenossen eigentlich ein Leben lang enttäuscht, weil sie das fast nie gemacht hat. Die einzige Ausnahme war Ungarn, wo sie sehr aktiv mitgeholfen hat und wesentlich dazu beigetragen hat, dass es zum Ausgleich kam, der aus politikhistorischer Sicht auch vielleicht nicht unbedingt eine Glanzleistung gewesen ist. Aber das war das einzige Mal, wo sie wirklich politisch aktiv geworden ist. Und wir wissen, dass es immer wieder Versuche gab, sie dazu zu bewegen, sich mehr dafür einzusetzen, dass es eine Liberalisierung gibt, dass es Öffnung gibt. Und das hat sie eben nicht gemacht, obwohl sie selber mit diesen Ideen sympathisiert hat. Das, was sie gemacht hat, war, dass sie, wie sie dann nach 11 Jahren Ehe sozusagen eine Art Befreiungsschlag gemacht hat und eine ganz neue, mächtige Position am Hof bekommen hat, dass sie erreicht hat, dass sie bestimmen konnte, wer die Erziehung ihrer Kinder sind und was die Kinder lernen. Und von dem Moment an hat vor allem Kronprinz Rudolf eine sehr moderne und liberale Erziehung bekommen, die ihn auch zu dem Menschen gemacht hat, der er wurde, nämlich ein aus der Sicht der Zeit sehr moderner, fast freigeistiger Mensch, der natürlich dann wieder seine Probleme mit dem sehr konservativen Vater hatte. Also da hat sie sozusagen indirekt Einfluss genommen. Aber theoretisch hätte sie viel mehr Einfluss nehmen können, wenn sie das interessiert hätte. Aber offensichtlich war ihr doch die Selbstverwirklichung, das Reisen, das Dichten, das ihren Neigungen leben wichtiger.
Wie stand Kaiserin Elisabeth eigentlich zur Monarchie?
Das ist eine sehr spannende Frage, denn generell würde man natürlich vermuten, dass eine Prinzessin, die einen Kaiser heiratet, gar nicht auf die Idee kommt, die Staatsform der Monarchie in irgendeiner Form in Frage zu stellen. Nun hat sie sich natürlich in einer Zeit gelebt, wo dieses festgefügte Bild des Gottgnadentums eigentlich nicht mehr funktioniert hat, wo es schon sehr viel Kritik gegeben hat, wo es natürlich auch Revolutionen wie eben 1848 gegeben hat. Und davon blieb sie nicht unbeeinflusst. Vor allem hat sie zeitlebens eine schwärmerische Verehrung für Heinrich Heine gehabt. Sie hat sich als Jüngerin von Heine gesehen. Sie hat in seinem Stil gedichtet. Sie hat sogar gesagt, Heine würde ihr die Gedichte diktieren. Und Heine war ein Mensch, der die Monarchie gegeißelt hat in seinen Gedichten, der also wirklich sagt, wozu brauchen wir überhaupt einen Kaiser? Und da dürfte sie schon sehr beeinflusst worden sein. Und dann ihr freigeistiges Wesen, ihr Drang nach Freiheit, nach Ausleben aller Möglichkeiten, hat sie dazu geführt, dass sie selber die Monarchie in Frage gestellt hat. Natürlich nicht offiziell, das war undenkbar, aber in ihren Gedichten stellt sie sehr wohl die Frage, ob das einen Sinn macht, und sie sagt dann auch ganz klar, dass eigentlich die Republik die vernünftigste Staatsform wäre. Sie war sehr befreundet mit einer anderen exzentrischen Frau auf einem Thron in Europa, nämlich der rumänischen Königin Carmen Silva, die auch eine bedeutende Dichterin war. Und es ist überliefert, dass die beiden einmal darüber gesprochen haben, dass sie sich fast wundern, dass das Volk sie nicht davonjagt, weil sie diese großen Privilegien leben, während andere Menschen ihr Leben lang sich zu Tode schuften und fast nichts haben. Also sie haben das gesehen, auch Elisabeth hat das gesehen. Und hat einerseits mit den Ideen der Republik sympathisiert, das durfte sie natürlich offiziell nicht tun, weil sie war nun mal die Kaiserin und sie hätte damit auch die Lebensgrundlage ihrer Kinder in Frage gestellt. Aber sie hat diese liberalen, modernen Ideen vor allem an ihren Sohn weitergegeben, der durchaus auch Sympathien für die Ideen der Republik hatte. Und sie hatte zeitlebens irgendwie auch Angst vor einer Revolution und davor, dass die Familie davon gejagt werden könnte. Und sie hat dann interessanterweise als reifere Frau über sehr viele Einkünfte verfügt. Franz Josef hat ihr eine enorme Apanage gegeben und sie hat dieses Geld sehr geschickt investiert in der Schweiz, weil sie eine Grundlage schaffen wollte, von der ihre Kinder leben können sollen, falls die Monarchie tatsächlich ans Ende kommen könnte. Und insofern ist es wirklich tragisch, dass der Anarchist, der sie ermordet hat, weil er ein Zeichen gegen die Monarchie setzen wollte und weil er ein gekröntes Haupt umbringen wollte, wahrscheinlich die einzige Herrscherin dieser Zeit neben Carmen Silva vernichtet hat, die de facto eigentlich eine Anhängerin der Republik-Idee gewesen ist.
Sie kuratieren ja eine Dauerausstellung in der kaiserlichen Wagenburg mit dem Titel Kaiserin Elisabeth von Österreich, die Lady Diana des 19. Jahrhunderts. Und da geht es um Parallelen zwischen Sissi und der Princess of Wales.
Die Parallelen zwischen den beiden Frauen sind wirklich faszinierend und sehr frappierend. Also das fängt damit an, dass das Grundgerüst dieser beiden Lebensgeschichten, dieses Mythos, den diese beiden Frauen verkörpern, ganz ähnlich ist, nämlich ein sozusagen unter Anführungszeichen einfaches junges Mädchen vom Land heiratet den begehrtesten Junggesellen ihrer Zeit. Er verliebt sich in sie. Er macht sie zur Prinzessin, zur Herrscherin. Die Hofgesellschaft verachtet sie, die Massen lieben sie. Sie wird im Endeffekt unglücklich, obwohl sie alles erreicht, was ein Mädchen nur erreichen kann. Und dann stirbt sie auch noch eines vorzeitigen, gewaltsamen Todes im Ausland. Also das ist wirklich so der Stoff, aus dem Mythen sind, und das trifft auf beide Frauen zu. Aber die Parallelen gehen noch sehr viel weiter. Also angefangen damit, dass eben beide von den Massen geliebt wurden sofort und überall Massenaufläufe waren, wenn sich eine dieser Frauen in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Auf der anderen Seite sie aber in höfischem Ambiente ein Schattendasein führen mussten, am Anfang zumindest. Angefangen von der Tatsache, dass beide Ehemänner zuerst eigentlich mit den älteren Schwestern dieser Frauen liiert waren oder für die bestimmt waren, bis hin zur Flucht in die Magersucht, die Flucht in den Schönheitswahn, das sich definieren über das Äußere, sehr erfolgreich definieren über das Äußere. Beide waren übrigens als junge Mädchen die hässlichen Entlein in ihrer Familie und wurden dann die großen Modeikonen und Ikonen der Schönheit. Also da gibt es unglaubliche Parallelen, auch natürlich der Sport, beide extrem sportlich. Und ganz spannend ist, dass Kaiserin Elisabeth sogar befreundet war mit den Vorfahren von Lady Diana. Sie war mehrfach bei ihren Jagden in England auf Schloss Althorp zu Gast, wo Lady Diana dann aufgewachsen ist. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Parallelen bis hin zum schrecklichen Tod der beiden. Und dieser frühe Tod, auch hier unter Anführungszeichen, Lady Diana ist wirklich jung gestorben. Bei Sisi glaubt man es immer, weil sie eben diesen Mythos kreiert hat und sozusagen offiziell nie alt geworden ist. Sie war allerdings über 60 und aus der Sicht der Zeit durchaus eine sehr betagte Frau, wie sie gestorben ist.
Wie wurde Sisi am Ende ihres Lebens von der Bevölkerung wahrgenommen und welches Bild hat man heute von ihr?
Gerade die reife Sisi ist in der Öffentlichkeit nicht so besonders positiv wahrgenommen worden, vor allem nicht in Österreich. Also die Wiener und die Österreicher haben ihr übel genommen, dass sie ja de facto nie da war. Also sie war fast das ganze Jahr auf Reisen, hat sich höchst selten und höchst ungern in der Öffentlichkeit gezeigt, wenn sie es getan hat, dann allerdings sehr erfolgreich und mit großem Pomp. Aber das mochte man nicht. Außerdem hat sie Unsummen von Geld ausgegeben. Also sie hat ja monatelang in England gejagt, hat dort Schlösser gemietet, hat also sich diese prachtvollen Villen gebaut. Also sie hat wahnsinnig viel Geld ausgegeben in einer Zeit, wo der Staat wirklich Probleme hatte. Sie war nicht anwesend, wenn wichtige Termine für den Kaiser waren. Sie ist ihm in schwierigen Situationen oft nicht beigestanden, weil sie einfach nicht da war. Das hat man ihr in der Öffentlichkeit übel genommen und man hat sie aus der Sicht der Zeit für unglaublich exaltiert und überdreht gehalten. Heute sieht man das völlig anders. Erstens hat man heute dieses Bild der jungen, schönen, unglücklichen Frau. Das ist immer attraktiv. Und zweitens hat sie eben diese vielen Aspekte, die für uns heute so selbstverständlich sind, die viele Frauen heute bewegen, die allerdings für die Frauen ihrer Zeit noch gar kein Thema gewesen sind. Und das ist der Grund, warum man sie heute so viel besser versteht. Was sehr spannend ist, ist, dass sie genau das auch vermutet hat. Sie hat ja sehr viel gedichtet, sie hat sehr kritische Gedichte geschrieben, sehr bösartige Gedichte, teilweise auch die Politik ihres Mannes verspottet. Es war natürlich vollkommen klar, dass sie diese Gedichte nie veröffentlichen kann. Und sie ist da wieder sehr exaltiert auf eine ganz ungewöhnliche Lösung für dieses Problem gestoßen. Sie hat nach dem Tod von Kronprinz Rudolf abrupt mit dem Dichten aufgehört, hat alle ihre Werke in eine Kiste verpackt und hat die an den Präsident der Schweiz geschickt und mit der Auflage, sie im Jahr 1950 zu veröffentlichen. Und da hat sie einen Brief an die Zukunftsseele geschrieben. Also sie war überzeugt, dass die Menschen in der Zukunft sie verstehen werden und dass es daher gut ist, wenn erst dann ihre Werke öffentlich werden und gelesen werden, weil die Menschen in der Zukunft, die werden sie verstehen. Und sie hat tatsächlich Recht behalten, denn ihre Gedichte sind inzwischen veröffentlicht. Das ist auch eine der Quellen, aus denen Brigitte Hamann geschöpft hat, um sie als Mensch greifen zu können. Und es hat sich eben tatsächlich gezeigt, dass sehr, sehr vieles von dem, wofür ihre Zeitgenossen sie eigentlich kritisiert haben und womit ihre Zeitgenossen nicht umgehen konnten, für uns heute nicht nur verständlich, sondern teilweise sogar sehr sympathisch sind. Und ich denke, da ist wirklich einer der Gründe, warum sie heute so ein Megastar international ist, weil sie da wirklich eine Vorreiterin war in Bezug auf Selbstverwirklichung und auf selbstbestimmtes Leben. Für uns heute alle eigentlich ein Recht, das wir zu haben glauben, während es in der damaligen Zeit überhaupt kein Thema gewesen ist.
Sisi hat ja nicht nur rebelliert, sondern wirklich provoziert. Was waren das für Provokationen?
Sisi hat die Hofgesellschaft von Anfang an sehr kritisch gesehen. Sie hat sich über die Regeln, über die Normen des Hofes lustig gemacht. Sie hat auch ein bisschen eine Menschenverachtung gehabt, die auch in ihrer Familie durchaus Tradition hatte, hat sich daher also auch irgendwie von den Menschenmassen des einfachen Volkes, die sie begafft haben, die sie unbedingt sehen wollten, bedroht und bedrängt gefühlt. Und da hat sie sich dann manchmal wirklich einfach drüber hinweggesetzt, indem sie beispielsweise ihre Friseurin, die auch eine sehr gute Figur hatte und dunkelhaarig war, als Double verwendet hat und dann sich in der Menschenmasse unerkannt angeschaut hat, wie die Massen dieser Friseurin zujubeln, die da am Pier zum Beispiel auf und ab paradiert und die Ovationen des Volkes entgegennimmt. Also das zeigt natürlich auch ein bisschen eine Geringschätzung für die Menschen, aber auch für die Rolle, die sie da einzunehmen hatte.
Frau Kurze-Rundscheiner, ich möchte mich bei Ihnen für das wirklich sehr interessante Gespräch und Ihre Einblicke zu diesem Thema bedanken. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Podcast gefallen hat und würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten wieder dabei sind. Die Universum History Doku Elisabeth Kaiserin auf der Flucht wird am 23. April um 21.05 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt und ist danach in der ORF-TV-Thek abrufbar.